Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira El-Wassil und Friedemann Karik.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Piratensender Powerplay. Wir sind eine Woche nach der Wahl.
Wir sind zu spät.
Ich begrüße Friedemann Karik, mir virtuell gegenüber sitzend.
Hallo Samira El-Wassil.
Hallo Friedemann Karik. Erstmal einfach nur ganz kurz, wie geht es dir?
Gut, tatsächlich. Die Wahl ist jetzt eine Woche her. Dazwischen sind schon ein paar Dinge passiert, die eher positiv waren. Und wir haben uns viel gesehen, tatsächlich, ja, dieser Tage. Und dann geht es mir immer gut. Wie geht's dir?
Ah, mir geht's auch sehr gut. Müde von dem Postwahlabklang, aber auch müde von den Aktivitäten, die wir bestreiten durften, die letzten drei Tage. Und damit leite ich auch gleich meine Entschuldigung ein, warum wir ein paar Tage zu spät dran sind. Ich hatte die große Ehre und Freude, bei dem aktuellen Deutschen Filmpreis mitarbeiten zu dürfen, ein bisschen schreibenderweise und auch ein bisschen sprechenderweise. Falls ihr also meine Stimme hören wollt, könnt ihr das in der ZDF-Mediathek sehr gerne tun. Die Show ist, wie ich selbstverständlich finde, sehr sehenswert. Und das hat aber bedingt, dass zu den Momenten, wo ich ein kleines Zeitfenster frei hatte, mit Friedemann zu sprechen, meine Stimme nicht mehr verfügbar war, weil ich so viel am Grölen, Schreien und Proben war. Und zu den Zeitfenstern, wo die Stimme wiederum da war, wir beide nicht zusammenkamen oder nicht zusammenkommen konnten, weil ich einfach in Proben eingebunden war und der Freitag einfach picke, picke, packe voll war, der ja traditionell eben eigentlich unser Aufzeichnungstag ist. Deswegen an dieser Stelle nochmal, ich bitte vielmals um Entschuldigung und ich hoffe, dass wir die zwei Tage mehr, die wir jetzt sozusagen zur Verfügung hatten, alles zu prozessieren, vielleicht sogar nutzen konnten, weil es noch schöner ist, eine Woche nach dem Wahlabend eigentlich über den Wahlabend und jetzt die darauffolgenden Tage sprechen zu können. Und Friedemann war übrigens bei der Preisverleihung. Wie fandst du denn die Preisverleihung? Das noch kurz.
Ja, ich durfte, weil Samira hat mich da reingeschmuggelt in einem kleinen Podcast-Karton. Ich wollte dir gerade schon natürlich einen Strich durch die Bescheidenheitsrechnung machen, weil du dich so ein bisschen unterverkauft hast in deiner Präsenz, Wirkung und Wichtigkeit für diese ganze Veranstaltung. Aber dann dachte ich irgendwie, nein, vielleicht ist die Empfehlung genau die richtige. Schaut euch das mal an in der ZDF-Mediathek, den Filmpreis 2021, und hört mal genau hin, ob ihr Samira entdeckt. HörerInnen dieses Podcasts könnten vielleicht rausfinden, was genau sie da getrieben hat. Es war sehr schön. Es war ein sehr, sehr schöner Abend. Es war das erste Mal Filmpreis und es ist ja immer diese offiziellen Events, von denen viele reden und ja nicht jeder irgendwie hingeht. Das hat natürlich immer was Besonderes, weil man sich geehrt fühlt, dahin zu gehen. Und wenn man das Kino mag, so wie wir, dann ist es ja auch einfach ein Abend, an dem das Kino gefeiert wird und Filme gefeiert werden und tatsächlich auch mitunter sehr, sehr, sehr gute Filme. Und man kommt ja auch den Nominierten und den PreisträgerInnen dann relativ nah. Also die sind da wirklich vorne auf der Bühne und man trinkt nachher vielleicht sogar einen zusammen und feiert. Das ist natürlich für so einen einsamen Schriftsteller wie mich immer toll. Ich durfte den Smoking aus dem Schrank holen und mit den coolen Kids feiern. Und auf dem roten Teppich habe ich dann versucht, nicht so oft ins Bild zu laufen, wenn wichtigere Menschen als ich fotografiert wurden. Nee, das war schon eine gute Veranstaltung und es war tatsächlich auch durch dein Mitwirken, glaube ich, und das sieht man, wenn man sich's anschaut, ein kleines bisschen Piratensender auf der Bühne, weil ich glaube, man kann sagen, so politisch war der Filmpreis noch nie. Und jetzt, finde ich, haben wir auch genug Werbung gemacht, uns genug entschuldigt und können zurück zu unserem Weekly Business, oder?
Das können wir sehr gerne. Ich möchte an dieser Stelle nur einen sehr herzlichen Gruß aussprechen. Einmal an den ganz tollen Moderator Daniel Donskoy. Eine Wundertüte, ein Kaleidoskop, ein Mensch voll Sternenstaub und Talent. Das ist unfassbar. Und an Natalia.
Stimmt. Hallo Natalia. Wir sprechen in dieser Folge über das, was vor genau einer Woche passiert ist. Wenn ihr das hier hört, ist es auch schon wieder ein bisschen länger her. Also wir nehmen auf heute am Sonntagmorgen. Mhm. Es laufen ja schon Gespräche und es passieren Dinge, sodass man fast schon wieder sagen muss, wir hoffen, es ist noch alles aktuell, was wir sagen, weil die Parteien ja direkt in die sogenannten Sondierungsgespräche gegangen sind. Und auch darüber wollen wir sprechen, wie das so angefangen hat. Aber noch einmal ganz kurz zurück an diesen Sonntagabend, der verschiedene Ergebnisse hatte. Mhm. Wir haben direkt danach gedacht, ob wir eine neue Petition starten sollen. 483 Promis haben schon unterschrieben, Armin nach Aachen. Weil in dem Moment, als klar war, dass es nicht das passiert, was vielleicht manche von uns befürchtet haben, dass die CDU oder die Union doch noch stärkste Kraft wird, sondern dass Olaf Scholz die Wahl gewinnt. Und ich sage das hier nochmal deutlich für die drei CDU-AnhängerInnen, die uns, glaube ich, immer zuhören. Olaf Scholz und die SPD haben diese Wahl gewonnen. Und wenn wir schon bei den unangenehmen Wahrheiten für die Konservativen sind, muss man vielleicht auch nochmal feststellen, Angela Merkel ist wirklich nicht mehr angetreten, sondern Armin Laschet ist angetreten. Und es gab keine Flut, keinen Erdrutsch, kein Tornado, kein Godzilla hat die Wahl unterbrochen. Nur der Berlin-Marathon, auch so eine unvorhergesehene Naturkatastrophe. Aber über das, was da beim Organisationsweltmeister Deutschland in Berlin noch passiert ist und ob die Wahl wiederholt wird, darüber sprechen wir wann anderes. Die SPD hat gewonnen. Und zwar gar nicht so knapp und auch nicht wirklich anfechtbar, sondern einfach gewonnen in Prozenten wie in Sitzen im Bundestag. Falls vielleicht sogar Armin Laschet selber zuhört, denke ich, ist es jetzt klar geworden. Pauline und Romeo waren tatsächlich seine Endgegner. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, und die Frage stellte sich direkt am Wahlabend und die Frage stellte sich am Tag nach der Wahl. Und leider, leider muss man sagen, stellt sie sich auch heute noch, ist Armin Laschet ein schlechterer Verlierer als der schwarze Ritter bei Monty Python aus Die Ritter der Kokosnuss? Versteht er immer noch nicht, wenn man ihm noch politisch noch eine Gliedmaße abschlägt, dass er sich zurückziehen sollte und Platz machen sollte? Oder hat er kein Internet auf dem Handy? Oder ist es vielleicht Taktik, um einfach nur die letzten 1,5% Chancen auf eine Jamaika-Koalition hochzuhalten, an Christian Lindner sozusagen den Satz zu senden, wenn es bei euch doch zu kompliziert wird mit diesen komischen SPD-Land, wir wärmen hier schon mal das Bett vor und ihr könnt euch dann komplett aussuchen, was der Deal ist. Das ist natürlich alles ekelhaft und undemokratisch. Klammer auf, war das nicht immer schon auch ein struktureller Vorteil der sogenannten Konservativen, dass sie ein kleines bisschen skrupelloser sind, was die politische Kultur angeht, Klammer zu. Ihr Existenzrecht ist auf jeden Fall, das hat man in diesen Tagen, finde ich, nochmal gemerkt, die Macht. Und ihr größter Feind ist der Machtverlust und die Stille. Denn dann müssten sie hören, was sie programmatisch noch im Innersten zusammenhält. Und ich glaube, es wäre ein weißes Rauschen. Laschet war und ist also ein Kasper, der unbedingt König sein wollte. Und jetzt kam mit Olaf Scholz das Krokodil. Ciao, Armin.
Ein sehr schöner Abgesang auf Armin Laschet. Und ich möchte das nur um einen kleinen Gedanken erweitern oder ergänzen, der mir manchmal auch die Trivialität solcher Wahlprozesse vor Augen geführt hat. Im Grunde genommen, ich möchte das Bild auch nochmal abrufen, das du so schön gesetzt hattest in der vorletzten Folge der toten Katze. Also es ist wie ein lebender Toter, der da noch so mitgetragen wird. Oh, kennst du diesen Film? Kleine Fußnote, kennst du diesen Film? Immer Ärger mit Barney, der Onkel, der schon gestorben ist. Bernie, genau, ja, Bernie. Und
genau,
sie feiern Las Vegas.
Die, wo sie die Leiche immer rumschleppen.
Genau.
Fantastischer Film. Wie heißt denn sozusagen die spätmoderne Weiterentwicklung mit Harry Potter Schauspieler?
Daniel Radcliffe.
Genau, mit der Leiche, wo er mit ihren Flatulenzen durch die Luft fliegt.
Genau. Und genau,
ist es. Ja, du weißt, was ich meine.
Alle wissen, um welchen Film es geht. Witzigerweise, keiner hat ihn so richtig gesehen, alle so ein bisschen schon und keiner weiß, wie er heißt. Aber ihr könnt einfach googeln, Daniel Radcliffe, Leiche.
Ich tue es dabei, weil ich kann mich nicht mehr konzentrieren, wenn ich das jetzt nicht schnell rausfinde. Er läuft nämlich gerade bei Mubi, deswegen komme ich nämlich auch drauf. Und ich war tatsächlich, glaube ich, nee, da läuft er nicht mehr. Ich war tatsächlich im Kino in diesem Film. Und er ist schon auf eine sehr, sehr gute Art schlecht.
Ja.
Oder andersrum.
Ja. Genau.
Ich kann mich nicht entscheiden.
In diesem Punkt auf jeden Fall anders als Laschet, aber die parteiprogrammatische Positionierung und der Umgang mit ihm jetzt im Rahmen der Sondierungsgespräche erinnert einfach an eine Mischung aus diesen beiden Filmen. Also man hat ihn eben noch als politische Instanz da und pflegt und hegt ihn und schiebt ihn durch die Gegend, aber muss ihn auch irgendwie verhandeln. Und
Swiss Army Man,
genau. Ja. Ein Mann als Schweizer Taschenmesser, er kann alles. Und die anfängliche Diskrepanz zwischen dem Wahlheaper, den Wahlhype, den Armin Laschet am Anfang zum Ausdruck gebracht hatte, Sonntagabend, und dann das 180-gradige Wenden am Montag, ist ja auch mitunter darauf zurückzuführen, dass unterschiedliche Zahlen im Raum waren. Wir hatten einmal die ARD-Prognose und dann die vom ZDF. Und in der einen Prognose war es so, dass wir eine Pattsituation hatten, tatsächlich 50-50. Sowas wie ein Fotofinish, SPD und CDU oder Union gleich auf. Und bei den anderen Zahlen hatten wir aber eben diesen einen wichtigen Prozentpunkt mehr, der SPD und dementsprechend Olaf Scholz zum Sieger erklärte an dem Abend. Die Union hing sich aber im Rahmen des Wahlabends an diese 25% für beide. Und das war für Armin Laschet Grund genug, sich als Sieger zu fühlen, als Gewinner dieser Wahl. Und ich glaube auch für Anhänger der Partei als insofern Sieger, dass sie, glaube ich, unterbewusst dachten, es hätte noch ein bisschen schlimmer ausgehen können. Und es ist gar nicht so schlimm ausgegangen. Nein, ganz im Gegenteil. Man hat tatsächlich nicht gegen die SPD verloren. Und das hat schon für dieses Grad an Euphorie gereicht, das zu dieser Selbstüberhöhung führte, die wir auch zum Beispiel von Gerhard Schröder in der Elefantenrunde vor ewigen Jahren wahrnehmen konnten. Und das der schiere Umstand, dass sich da auf Zahlen verlassen worden ist, die dann am nächsten Tag revidiert und korrigiert werden mussten, und die ganze Wahlkommunikation des Sonntagabends dann aber so quasi eine falsche Abfahrt nahm, also die Agitiertheit, die Euphorie und auch eben die Cockiness und die irrlichterne Vorstellung, man habe jetzt ganz klassischen Wahlauftrag erhalten. Das fand ich bemerkenswert. Das ist eigentlich ein paar Zahlenspielereien, ein paar SMS zu viel innerhalb der Journalisten- und Politikerkreise, PolitikerInnenkreise dazu führen, dass dann die Kommunikation so fehldreht sozusagen. Und das musste dann die Union natürlich die darauf folgenden Tage auch kommunikativ ein bisschen wieder einfangen und ausbaden. Und dann fingen ja eben die Farbspiele und das gegenseitige Beschnuppern an, wie jetzt am besten, am schlauesten koaliert werden kann. Und auch vor dem Hintergrund eben Ampel oder Jamaika musste die Union wahnsinnig aufpassen, wie sie jetzt mit und an Armin Laschet vorbei kommuniziert, um ihre schwache Position nicht noch mehr zu schwächen. Weil, das muss man sagen, sie haben jetzt im Rahmen dieser Koalition eine sehr, sehr schwache Position. Und das führt uns vielleicht schon zu den Koalitionsverhandlungen. Die Sondierungsgespräche.
Ganz, ganz wichtig. Ein Schritt nach dem anderen.
Das stimmt.
Erstmal wurden
die Vorsondierungen, dann die Sondierungsgespräche und dann.
Genau, die Vorsondierung. Und für die ersten Vorsondierungen oder die Sondierung wurden ja erstmal intern, parteiintern die Teams zusammengestellt. Also du musst ja als erstes nur sagen, wer läuft da eigentlich ein? Und ich glaube, wir waren alle froh, dass der Wahlkampf zu Ende war und gewählt wurde. Ich glaube, wir waren alle froh, dass die Wahl dann passiert ist und bis auf kleinere Ungereimtheiten in Berlin auch, wie wir es in Deutschland gewöhnt sind, ohne größere Zwischenfälle über die Bühne gegangen ist. Also, dass wir auch ein Ergebnis haben und dass wir jetzt Zahlen haben und Fraktionsstärken im Bundestag und dass jetzt langsam so etwas wie Politik gemacht werden kann und nicht nur der Kampf um irgendwelche Pfründe. Und dann wurden wir enttäuscht, weil diese Woche für mich eigentlich wie eine, um bei dem Bild des Untoten zu bleiben, eine untote Verlängerung des Wahlkampfs war. Unter so ein bisschen anderen Vorzeichen, Energien, wie du gerade gesagt hast, die Union ist in eine sehr schwache Position gerutscht, die SPD ist in eine starke Position gerutscht, aber auch in keine mächtige. Sie kann jetzt auch gerade nichts aktiv tun, weil sich zuerst FDP und Grüne unterhalten wollen und natürlich nach der Logik dieser Konstellation auch müssen. Weil wenn die sich nicht einigen, beziehungsweise wenn die sich nur auf Variante A oder Variante B einigen können oder da die Tendenz hingeht, dann hat das natürlich schon eine große Aussagekraft für die zwei eigentlich größeren Parteien. Und schon wieder sind wir in so einem komischen Farbenspiel und in einem Poker natürlich auch. Und das interessanterweise spielt 2017 da, glaube ich, eine sehr, sehr große Rolle, gerade auch in der Kommunikation, weil damals ja, und das haben sowohl die Grünen als auch die FDP immer wieder selbstkritisch angemahnt, die Sondierungsgespräche zu Jamaika gescheitert sind. Christian Lindner hat das platzen lassen. Und vorher aber Bilder publik geworden sind, die sehr unvorteilhaft Lindner und Unionspolitiker auf einem Balkon gezeigt haben. Dobrindt war, glaube ich, dabei. Mhm. Es wurde geraucht und es war so ein bisschen ja herablassend, abgehoben. Da wird die Macht verschachert, bevor überhaupt eine wirkliche Regierung gebildet wird. Und das finde ich an dieser Stelle auch nochmal sehr wichtig, sich immer wieder klar zu machen. Deswegen habe ich gerade auf diese Stufen bestanden. Mhm. Die Sondierungen sind ja wirklich erste Vorbereitung eines möglichen Koalitionsvertrages. Falls es dazu kommt, dass man eine Koalition bildet, wird der Koalitionsvertrag verhandelt, was wirklich lange dauern kann. Der ist ja in keinster Weise juristisch oder parajuristisch bindend. Das ist eine Verabredung zwischen den Parteien und das ist ein Gentleman's oder Gentlewoman's Agreement. Und gerade in der Großen Koalition haben wir gesehen, dass viele, viele wichtige Vereinbarungen, die am Verhandlungstisch da rein verhandelt wurden, nicht umgesetzt wurden, weil man in den 4 Jahren nicht dazu kommt, beziehungsweise der eine Partner das dann taktisch herauszögert oder sich nicht mehr dran erinnern kann. Also da gibt's noch tausend Stufen, bis wirklich Politik gemacht wird. Mhm. Und in dieser Woche, und da finde ich, sind tatsächlich ausnahmsweise überhaupt nicht die PolitikerInnen dran schuld, dass in dieser Woche jedes kleinste Nebengeräusch, jede kleinste Durchstecherei, auch jedes Gerücht, es sind ja oft einfach nur Gerüchte, wie zum Beispiel der Aufreger, Robert Habeck wird jetzt Vizekanzler, oder die Grünen haben das Tempolimit schon dran gegeben im Poker mit der FDP für gegen was, man weiß es nicht. Mhm. Das wird von der Öffentlichkeit, die auf Entzug ist nach diesem langen Wahlkampf und die jetzt endlich wissen will, was denn jetzt eigentlich passiert in Deutschland, wer jetzt gewonnen hat und wer sich jetzt durchsetzt mit welchen Forderungen, wird das alles viel zu schnell in den Status einer Wahrheit oder einer echten Nachricht gebracht. Mhm. Und das ist ja alles jetzt gerade eigentlich noch mehr als der Wahlkampf, sind das Pseudo-Ereignisse. Wenn sich Grüne und FDP treffen, diese 4 Personen und ein Bild machen, über das wir gleich auch noch sprechen, das ist kein politisches Ereignis. Das ist ein klassisches Pseudo-Ereignis. Da sprechen Leute miteinander. Das mündet vielleicht irgendwann mal in handfeste Politik, aber das dauert noch sehr, sehr lange. Und da sind sehr, sehr viele Zwischenstufen zu nehmen. Und dieses fiebrig, nervöse, süchtige an diesem Tropf hängen und dieses ständige Ohr an der Schiene, ob da vielleicht in 1 oder 2 Wochen unter Umständen nächstes Jahr dann und in der Konstellation doch dieser jener welches Amt bekommt, fand ich in dieser Woche wirklich unerträglich, weil auch sehr kluge Menschen nicht in den Urlaub konnten geistig, um zu sagen, vielleicht beschäftigen wir uns, vielleicht ist es am besten, wenn wir uns mal alle 2, 3 Wochen überhaupt nicht mit Politik beschäftigen, weil wir jetzt auch keine, als Öffentlichkeit keine Kontrollfunktion einnehmen können. Und wir haben keine Agenda. Wir können da jetzt auch nicht mehr wählen. Es ist vorbei. Und natürlich interessiert mich auch, wie die Partei, die ich gewählt habe, in diese Sondierungsgespräche geht und mit wem sie redet. Aber man muss Politik an manchen Stellen auch den Raum lassen zu arbeiten und zwar auch im Geheimen zu arbeiten. Transparenz ist immer eine gute Forderung gegenüber Menschen, die in Ämtern sind. Aber die Leute, die sich da gerade treffen, die haben keine Ämter, sondern die unterhalten sich, wer sie haben könnte. Und da ist eine gewisse Latenz sowohl in der Sichtbarkeit, aber auch in der Zeitlichkeit wichtig, glaube ich, dass nicht alles immer sofort wieder in die große Arena geschmissen wird. Und ich glaube, so kann man auch dieses Bild erklären, zu dem ich super gerne deine Meinung wüsste, auf dem der Generalsekretär der FDP, Volker Wissing, ihr Vorsitzender Christian Lindner und die Grünen-Spitze Robert Habeck und Annalena Baerbock sich ganz bewusst, ja, so habe ich es gesehen, inszeniert haben als 4 Leute, die sehr inoffiziell, informell sich treffen, nachdem sie sich im Wahlkampf natürlich auch oft behagt haben und nachdem klar herausgearbeitet wurde, wo die Differenzen sind. Und dass die Botschaft dieses Bildes ist ja nicht, was wir auf dem Bild sehen, weil wir sehen einfach 4 Politiker, sondern die Botschaft des Bildes ist, dass es existiert. Und dass sie es alle 4 konzertiert mit den gleichen 2,5 nichtssagenden Sätzen in die sozialen Medien gepostet haben, um zu zeigen, Wir sprechen miteinander. Und wenn dann jemand kritisiert, da würde ja keine Politik drin vorkommen. Das wäre ja die Entleerung, das wäre ja Oberfläche oder das wäre Anbiederung an die Jugend oder das wäre der falsche Kanal. Das würde das ja alles so ein bisschen ins Lächerliche ziehen, wenn man so ein Selfie auf Social Media postet. Es ist genau das große Missverständnis, dass wir von Politik immer direkt sattelfeste Performance wollen. Wir wollen am liebsten, dass sie morgen die Verfassung ändern und dass sie gestern alles wieder ändern. Das sind ja auch nur Menschen und das sind sehr komplizierte Prozesse und diese Menschen waren jetzt unter enormem Druck und von mir aus sollen die wirklich alle erstmal 2-3 Wochen Pizza essen gehen und sich lustige WhatsApps schreiben, um überhaupt mal wieder eine Sprache zu finden und zu schauen, wie sie vielleicht dann hoffentlich, nicht hoffentlich, je nachdem, wo man steht, in welcher Konstellation auch immer, für 4 Jahre sich aneinander binden wollen.
Ja, 2 sehr wichtige und richtige Punkte, die du ansprichst. Einerseits eben diese Habemus Papam, also Papstsuchen-Situation, die wir jetzt in dieser Woche haben, wo man die ganze Zeit nur über das Suchen und Warten darauf, dass endlich ein Beschluss stattfindet, nachdenken und sprechen und kommunizieren kann, aber nicht über den Beschluss selbst. Es geht einfach offensichtlich nicht. Und ja, in dieses Vakuum kommt dann eben dieses Spekulieren und dieses Raunige, vor allem, was echt problematisch ist. Und das Selfie, das ist wirklich bemerkenswert. Ich finde das ein hochinteressantes Momentum politischer Kommunikation, weil speziell nach einem Wahlkampf, der so zäh, so misslungen teilweise war, auch auf bildkommunikativer Ebene, also die Wahlplakate sind allesamt, hatten irgendwelche Probleme, insbesondere die der Union. Die bildkommunikative Sprache von Armin Laschet war ein einziges Desaster. Also es gab eigentlich kein einziges Bild, das kommuniziert worden ist von den Parteien, wo nicht irgendein Problem entstanden ist in irgendeiner Form, in der Aussage, in der Ästhetik, in der Ansprache. Und dann kommt ausgerechnet nach der Wahl eigentlich das politischste Bild, was man sich vorstellen kann und was in seiner vermeintlichen Unbekümmertheit oder vermeintlichen Schlichtheit, und ich komme gleich zu diesem Trivialitätsvorwurf der Apolitisierung, also in seiner vermeintlichen Schlichtheit politischer ist als jedes Foto, was ich jetzt im Rahmen dieses Wahlkampfes gesehen habe. Weil was sehen wir auf dem Foto? Menschen, die darüber bestimmen werden können, wer schlussendlich an der Macht sein wird später. Wir haben die Situation, entweder Jamaika oder Ampel, oder natürlich GroKo, es könnte auch sein, aber es ist ziemlich unwahrscheinlich, also Jamaika oder Ampel, das heißt FDP und Grüne sind jetzt am Hebel. Sie dürfen und können und müssen sich jetzt entscheiden. Die FDP sogar ein bisschen mehr, die ist ein bisschen mächtiger aufgestellt in der Situation als die Grünen tatsächlich, wie sie jetzt mit wem zusammenarbeiten wollen. Die Sondierungsgespräche sind also an dieser Stelle extrem spannend. Deswegen verstehe ich auch eine große Neugierde und Aufmerksamkeit und dieses Reindringen wollen in diesen vermeintlich hermetischen Raum, einen Blick durch Schlüsselloch wagen. Und dieses Foto hat diesen Blick durch Schlüsselloch nicht nur angeboten, sondern extrem externalisiert. Und genau das, was du beschrieben hast, nämlich das politische Arbeiten in der Politik zum ersten Mal so richtig visualisiert. Weil das ist eigentlich der entscheidende Knackpunkt, den man nicht zu Gesicht bekommt. Die nächtlichen Gespräche, das Telefonieren, das Miteinander sprechen, das Austarieren, das Kämpfen und das Verhandeln der Linien, auf die man sich einig werden kann oder eben nicht. Und dementsprechend kann ich das Foto ganz im Gegenteil sehr, sehr ernst nehmen. Ich fand interessant, dass es sehr mimifiziert worden ist, natürlich. Und ich glaube fast, dass es aus dem Umstand entstanden, dass da eigentlich man fast mit einer Überforderung dessen, was dort eigentlich gerade passiert. Es wird mitunter die Zukunft des Landes dort beschlossen und besprochen. Und im Rahmen der Ernsthaftigkeit, die dort eigentlich visuell abgebildet ist, musste man es dann noch einmal ironisch sprechen, um es eigentlich verfügbar und handbarer zu machen, gerade in der Internetkommunikation und gerade auch, weil ich glaube, weil es ungewohnt war, einfach ein Foto zu sehen, das nicht auf eine idiotische Art und Weise politisch kommunizierte. So, und deswegen wurde dann jetzt noch die klassischen popkulturellen Aspekte drüber gelegt, wie zum Beispiel das Singen oder eben die 1000 Witze, die drüber gemacht worden sind oder so. Aber ich halte das für ein sehr, sehr ernstzunehmendes Bild und eben eine neue Qualität politischer Kommunikation. Und ich wünschte mir das, noch ein letzter Punkt, alle 4 haben es ja gleichzeitig gepostet, alle mit unterschiedlichen Filtern, aber alle haben es als Statement gleichzeitig natürlich veröffentlicht. Und ich wünschte mir eigentlich dieses Selbstbewusstsein, also die Selbstreflexivität, die dort stattgefunden hat in der Bildkommunikation, die hätte ich mir schon im Wahlkampf gewünscht. Die war nämlich offensichtlich oft nicht da. In der Bildsprache.
Das stimmt, ja. Ich glaube, was viele Leute auch daran fasziniert hat, war das sah sehr einvernehmlich aus und wirkte so. Und das war ja auch genau die Intention zu zeigen, wir hauen hier nicht aufeinander ein, sondern wir sprechen miteinander. Ich stimme dir in allen zu, ich würde ein Viertel Widerspruch wagen, weil du gesagt hast, das ist ein Einblick in das wahre politische Arbeiten. Das glaube ich nicht, weil es natürlich eine inszenierte Situation war am Rande des wahren politischen Arbeitens und weil es sich natürlich wieder auf diese vier Köpfe kaprizierte. Und ich glaube, die Sondierungsgespräche an sich und Koalitionsverhandlungen sehen ganz anders aus. Ja, da sitzen die, also da gehen die nicht miteinander essen und erzählen sich von ihrem letzten Urlaub, sondern ich glaube, da liegen sehr, sehr viele Papiere auf dem Tisch und das ist messy sozusagen. Dieses Foto war auf eine für das sozialmediale Zeitalter genau richtige Art und Weise inszeniert in der Nicht-Inszenierung, in dem es nicht perfekt war. Und deswegen war es auch so anschlussfähig, glaube ich, weil viele von uns auch solche Fotos machen, wenn sie zeigen wollen, hey, ich habe mit dem zu tun gehabt oder ich habe mit dem oder dem gesprochen oder das sind die Kreise, in denen ich mich gerade bewege, ob jetzt professionell oder privat. Und eine spannende Frage wäre, ob die Strategie beinhaltete, dass es mimifiziert wird. Ob vorher Leute in den Parteien gesagt haben, das wird weitergetragen. Ich habe gehört, zusammen haben diese vier Politiker ungefähr 800.000 FollowerInnen persönlich, die sich wahrscheinlich auch überschneiden, zum Beispiel Annalena Baerbock und Robert Habeck. Also man kann das eigentlich schon so gar nicht zählen, aber durch die Viralität und die Mimifizierung ist es viel, viel weiter kursiert, als sie es alleine geschafft hätten. Also wenn man ihnen unterstellt, dass sie genau das im Sinn hatten, dass sie ein Foto anbieten, mit dem man auch viel machen kann, aus dem man viele verschiedene Erzählungen stricken kann, dann hat es natürlich noch mal eine taktische Qualität, in Kreise vorzudringen, wo sie nicht sind. Und ich finde es sehr wichtig, was du gesagt hast, dass es, sagen wir, von der Qualität der politischen Kommunikation eine ganz andere Liga war als vieles, was wir im Wahlkampf gesehen haben. Und auch vieles, was wir im Wahlkampf gehört haben. Ich fand zum Beispiel auch die Sätze, die sie dazu geschrieben haben, dass sie nach gemeinsamen Suchen und Brücken über das Trennende, das war so ein bisschen, ehrlich gesagt, bisschen Poetry Slam, Schüler mit Verantwortung, fast ein bisschen Pathos. Aber das war gut in diesem Moment, weil ich glaube, das war auch das, was viele Leute lesen wollten, dass sie sich zugewandt zusammensetzen und einerseits, du hast gerade schon sehr schön über die Bilder gesprochen. Ich finde, was mir nachhaltig von diesem Wahlkampf oder dieser politischen Phase im Fleisch stecken geblieben ist mit Widerhaken und wovon ich hoffe, dass sich das auch jetzt mit den Sondierungs- und Koalitionsgesprächen ändert, ist die Sprache, die gepflegt wurde und vor allem auch die Sprache von links oder aus dem progressiven Lager. Wörter wie Aufbruch, dieses Land braucht einen neuen Aufbruch und wir wollen ihn gestalten, das sind so Sätze, die ich nicht mehr brauche. Das sind für mich sehr inhaltsleere, eigentlich fast schon Angela Merkel-hafte Sätze, wo man immer sagt, ja, könnte das Gegenteil wahr sein? Nein. Also natürlich braucht ein Land einen Aufbruch. Ein Aufbruch ist immer neu, sonst wäre es kein Aufbruch. So, das ist schon so, das stimmt schon in den Bezügen schon nicht. Und wir wollen ihn gestalten, ja, selbstverständlich, weil ihr seid ja PolitikerInnen. Wenn ihr nichts gestalten würdet nach vorne, dann, also, wozu wärt ihr dann da? Und so könnte man muss sich das nicht antun, aber ich finde, so könnte man wirklich eine radikale Sprachkritik des Progressiven mal anstrengen. Das interessiert mich mehr als, ich glaube, die konservative Seite muss überhaupt mal eine radikale Kritik ihres Konservativismus pflegen, aber das ist ein anderes Thema. Und ich weiß, dass nichts mehr nervt als der 17., der besser weiß, wie man politisch kommuniziert. Lars Klingbeil hat den schönen Begriff von der Überberatung geprägt. Er hat gesagt, wenn man erstmal in Berlin sitzt und Macht hat oder eine Funktion innerhalb von einer Partei, wird man schnell überberaten, weil jeden Tag kommen 7 und erzählen dir, wie du deinen Job zu machen hast. Aber ich würde mich an dieser Stelle, weil wir ja unser Buch jetzt bald veröffentlichen, dann habe ich ja nichts mehr zu tun, würde ich mich einmal anbieten, wer auch immer mich braucht, hier bin ich, ja, als Sprachberater. Schlimmes Wort. Ich will auch keine großen PowerPoints basteln und ich will auch nicht viel Geld, ein bisschen schon. Ich will einfach nur etwas ganz Bescheidenes und vielleicht ist es auch für diesen Podcast eine gute Aufgabe für die nächsten Monate, neben natürlich viele Bücher verkaufen. Ich will einfach jedes einzelne Wort gemeinsam mit dir anschauen, das im Politischen benutzt wird. Wie zum Beispiel den Aufbruch eben. Ich will es liebevoll in den Händen drehen. Ich will es unter die helle Lampe deines Intellektes legen und eine Linse drüber setzen. Und dann will ich es aufschrauben. Wie eine alte, liebgewonnene Uhr, die aber, obwohl sie sehr schön ist und eine gewisse Patina hat, leider kaputt ist. Weil ich glaube, die Sprache des Progressiven und ihre Wörter sind kaputt. Und diese Uhr krankt daran, dass sich noch nie jemand ihre Innereien wirklich genau angeschaut hat, wo sich eben dieser Staub und Schmutz von Jahrzehnten Politik abgelagert hat und auch von der asymmetrischen Demobilisierung von einer Angela Merkel und den manipulativen Narrativen von rechts. Und da greift nichts mehr so richtig ineinander. Irgendwie sind die Zahnräder nicht mehr funktional. Und dann, glaube ich, könnten wir die Narrative, die da drin stecken, mit einer Pinzette eins nach dem anderen da rausholen und uns fragen, wollen wir das? Wollen wir diese Erzählung in diesen Wörtern? Denn auch Wörter können Erzählung sein. Das steht in unserem Buch Erzählende Affen. Könnt ihr kaufen. Kommt am 18.10. raus. Und durchziehen, und dann darf ich Albrecht Koschorke zitieren, den Literaturprofessor, als kulturelle Universalie. Unser gesamtes Denken und unser Zusammenleben. Wörter sind einfach sehr wichtig. Und was in ihnen steckt, bestimmt unsere Gesellschaft. Und in einzelnen Wörtern können schon ganze Erzählungen stehen. Albrecht Koschorke nennt das Mikroplots. Seine Definition ist eine motivierte Sequenz zwischen zwei Zuständen. Also wir haben einen Ist- und einen Soll-Zustand zum Beispiel. Oder wir haben ein Gestern, ein Heute oder ein Heute, ein Morgen oder ein Jetzt, ein Gleich oder ein Wenn, ein Dann in einer Bedingung. Die wiederum ein diachronisches Gefälle abbilden. Also eine Zeit fließt irgendwo hin. Und er macht es fest an epochalen Begriffen wie Aufklärung oder Individualisierung oder Globalisierung. Man kann es aber noch eins kleiner fassen und an Wörtern wie Aufbruch zum Beispiel oder Wohlstand. Ich habe mich in diesem Podcast schon öfters über den Begriff Wohlstand beschwert. Und ich glaube, es lohnt sich, weil wir ja schon lange wissen, und Viktor Klemperer hat es ja für den Nationalsozialismus in seiner Sprachkritik angestrengt, wie sehr Sprache und einzelne Wörter an unsere Seele gehen. Und gerade, weil wir sie so selbstverständlich und unbewusst benutzen. Und ich glaube, in diesem Wahlkampf haben wir gesehen, dass PolitikerInnen auch sehr selbstverständlich und unbewusst Wörter benutzen, die ihnen schaden. Mhm. Die wie kleine ätzende Tropfen eigentlich ihre glänzende Oberfläche beschaden. Und diese Fossilien mal rauszuholen und zu gucken, wie man vielleicht in Zukunft anders sprechen und erzählen könnte von dem, was wir Politik nennen und dem, was wir politische Ziele nennen und dem, was diese mögliche Koalition jetzt versucht für Deutschland und wie wichtig das eigentlich ist, glaube ich, muss man sagen, es ist viel zu wichtig, um mit dem gestrigen Vokabular einen Morgen zu gestalten. Lass uns das mal machen.
Sehr gerne. Jetzt?
Nee. Heute nicht. Aber wir können jede Folge ein Wort mitnehmen und schauen, was damit passiert.
Finde ich sehr gut. Und ich würde dir, es sind leider zwei Wörter, aber ich würde dich lose nach deiner Assoziation zu dem Ausdruck bürgerliches Bündnis fragen wollen.
Ein bürgerliches Bündnis. Meine spontanen emotionalen Assoziationen das klingt für mich verlogen und im besten Fall noch nach Studentenverbindung. Das sind ja so stramme Burschen, leicht uniform, sehen alle gleich aus und halten sich für die Guten. Bei dir?
Funktioniert wegen der Alliteration. Klingt stärker als okay. Es ist aufgrund des BU zu Beginn, bürgerliches Bündnis. Das fiel mir deshalb ein, weil Söder eben von einem Wahlauftrag für das bürgerliche Bündnis sprach. Und das führt mich zu meiner nächsten Frage, die ich dir stellen wollte. Oder es sind zwei Fragen im Grunde genommen. Der vielbeschworene Wahlauftrag. Jeder beansprucht ihn naturgemäß am Wahlabend für sich. Aber wenn wir uns die Zahlen insgesamt anschauen, merken wir ja, dass das ja sehr disruptiv war. Wir haben nicht mehr die klassischen Volksparteien, von denen wir immer früher gesprochen haben. Wir haben eine Veränderung nicht mehr von, wie erkläre ich das am besten, einem Weg hin zu einem kanzlergeführten oder kanzlerinnengeführten Deutschland, sondern eher einem parteilich in Koalitionen organisierten und verwalteten Deutschland. Wir sehen das anhand der Zahlen der Zersplitterung. Dennoch beanspruchen, wie gesagt, alle mehr oder weniger den Wahlauftrag für sich, was mir zeigt, dass es ein leeres Wort ist. Es ist einfach eine Form von Schutzbehauptung oder vielleicht selbsterfüllender Prophezeiung oder Verdrängung oder irgendeine Form von strategischem Umgang an dem Abend in der Kommunikation.
Wenn ich da ganz kurz addieren darf, dass Armin Laschet ja interessanterweise, und du hast völlig recht, am Tag nach der Wahl gesagt hat, sinngemäß, mich haben ja auch viele Leute gewählt. Es gibt ja viele Stimmen für die Union und denen fühle ich mich verpflichtet. Das ist ja genau der seltsame Gedanke. Wenn mich einer wählt, habe ich einen Auftrag,
weil der braucht mich. 25% die haben ja für mich gestimmt. Und das führt mich aber genau zu der Gretchenfrage. Ja. Also der Linksrutsch, der von einigen erhofft oder auch prognostiziert worden ist, ist ausgeblieben. Die Linke haben ja verloren, aber die Sozialdemokraten haben gewonnen. Gleichzeitig hat die Union massiv verloren. Das sogenannte konservative Lager sozusagen hat eben erheblich Stimmen eingebüßt. Und es gab Wechselwähler, die von der Union Richtung SPD gegangen sind, weil Merkel nicht mehr da war. Und Merkel war ja eben eine Mitte-Mitte-Kandidatin sozusagen. Weshalb es einfach auch eine kleine Wählerwanderung offensichtlich gab vom konservativen Lager zu den Sozialdemokraten. Das heißt, auch das ist nicht unbedingt ein Zugewinn der Sozialdemokraten aufgrund des sozialdemokratischen Auftrag, sondern aufgrund der Abwesenheit von Merkel. Wer glaubst du hat oder welche Farbe, ich sage jetzt nicht Partei, sondern welche ideologische Farbe hat einen Wahlauftrag bekommen? Deiner Ansicht nach in dieser Wahl?
Naja, wenn wir eben den Begriff kritisiert haben, dann eigentlich keine. Ich würde sagen, wenn überhaupt, rot.
Ja, aber die SPD. Aber die Linken haben verloren, deswegen. Ich hatte das zuerst auch gesagt, weil ich gesagt habe, die Sozialdemokraten.
Aber sie sind noch da.
Sie sind noch da, das stimmt. Das stimmt.
Also das wäre auch wieder, ich finde das auch eine interessante kleine Nuance der Diskussion, dass sehr viel über Stimmengewinne und Verluste gesprochen wird. Das finde ich tatsächlich nicht ganz lauter, weil die absoluten Stimmenanteile zählen und nicht relativ zu dem, was sie vor 4 Jahren hatten. Naja, also es wurde oft argumentiert, ja, Olaf Scholz hat die Wahl gewonnen, weil er kam ja auch von 15% Umfragen. Mhm. Das ist ja egal. Das ist für die Demokratie egal, wo er in Umfragen stand und wo er bei der letzten Wahl stand. Sonst hätte man ja wunderbarerweise die AfD vor 4 Jahren gar nicht reingelassen, weil man gesagt hätte, letztes Jahr wart ihr bei 0, beziehungsweise dann wären sie stärkste Kraft gewesen, weil sie haben von 0 auf 13%. Also so funktioniert es ja nicht. Es ist natürlich. Du hast schon gesagt, ich glaube, wir müssen uns einfach ablösen von dem Gedanken, dass eine Partei einfach so stark ist, dass sie ganz klar schon durch Sitze im Bundestag den Ton angeben kann. Ja. Das wird so schnell nicht mehr passieren, weil dazu braucht man 35-40%.
Ja.
Insofern hat niemand den Wahlauftrag bekommen, oder? Was denkst
du? Ja, aber das habe ich intuitiv auch gedacht. Eigentlich hat keiner einen Wahlauftrag bekommen und das ist jetzt aber unsere Regierung. Und es ist sehr disruptiv einfach, es ist sehr verziseliert sozusagen. Und ich wusste aber nicht, was ich mit dieser Information dann anfange. Das ist jetzt klar. Und das ist natürlich die natürliche Grundlage dann der Sondierungsgespräche. Und deswegen muss koaliert werden, weil es nicht anders geht. Aber irgendwie fand ich das bemerkenswert.
Ist aber auch in der Geschichte der ich habe nur laut gedacht, in der Geschichte der Bundesrepublik gab es noch nie eine Einparteienregierung.
Nein, natürlich also nicht, aber es gab früher
So neu ist es nicht. Es gab nur früher deutlichere Kräfteverhältnisse.
Ja, genau.
Und es gab noch nie eine Dreiparteienregierung, wenn ich nicht ganz falsch gewickelt liege.
Und einzelne Parteien hatten einfach höhere Werte. Also es gab früher eben das Konzept der Volkspartei war auf jeden Fall eines, das legitimerweise so gehandhabt werden konnte.
Was auch ein interessanter Begriff ist, den man sich mal anschauen könnte, weil ich habe, glaube ich, gesehen, wie Kevin Kühnert mit Sascha Lobo bei Hart aber fair darüber gestritten haben, was denn die Definition einer Volkspartei ist.
Ja.
Und wir benutzen dieses Wort immer so, aber es steht ja nirgendwo definiert, eine Volkspartei ist ab 35%.
Ja.
Und es gibt ja auch qualitative Definitionen und ich finde quantitative Definitionen sehr, sehr schwierig. Also wo genau setzt man denn den Strich an, dass seit dieser Wahl endgültig keine Volksparteien mehr existieren, weil die Union so viel schwächer geworden ist? Wir wissen aber alle, mit Angela Merkel hätte sie 10-15% mehr. Wäre sie dann noch Volkspartei? Entscheidet dann eine prominente Person darüber, ob wir in Deutschland noch Volksparteien haben oder nicht? es reicht mir nicht an Definitionskraft.
Ja, jein. Also das stimmt. Ich kann mich da auch nur intuitiv per Ausschlussverfahren dem annähern und kann zumindest festhalten, eine politische Farbe oder eben eine Partei, die 25% bekommt, ist für mich einfach doch dann quantitativ. Also wenn wir sagen, ein Viertel Deutschlands findet die gut, aber drei Viertel Deutschlands kann nicht so viel damit anfangen, dann kann ich erstmal sagen, klingt erstmal nicht nach Volkspartei. Und das Merkel-Argument...
Ab wie viel Prozent wäre sie denn eine Volkspartei?
Ich weiß, das ist natürlich... Sascha hat 40% gesagt, das ist aber natürlich auch.
Das ist natürlich Quatsch.
Aber ja, ich kann es auch nicht festnageln.
Ich glaube, Kevin Kühnert hat ihm, glaube ich, ich weiß nicht mehr, was er ihm entgegengehalten hat, aber ich fand, interessante qualitative Positionen waren, ich glaube, das war Kevins, eine Volkspartei ist eine Partei, die ganz stark aus einem Milieu kommt und sich dessen sicher sein kann, und zwar aus einem großen Milieu, wie die SPD mit der Arbeiterschaft. Mhm. Ja, oder die CDU mit der christlichen, bürgerlichen Mitte, der sogenannten. Und das ist auf jeden Fall vorbei, das ist aber schon länger vorbei, glaube ich. Dass man daraus so ein erstmal einen gewissen Stimmenprozentanteil und auch einen Machtanspruch ableiten kann, weil man sagt, wir vertreten Milieu XY und nur wir. Das ist einfach die Konkurrenzhöhe.
Das ist ein gutes Stichwort, Milieuwahl. Wie bewertest du den Umstand, dass sehr viele Erstwähler auch, fast so viele Erstwähler, die Grünen gewählt haben, auch FDP gewählt haben?
Also, das war ja ein großer Aufreger auch.
Klammer auf, wie ich finde, gar nicht so zu Unrecht, Klammer zu.
Ja, jein. Ich glaube, wenn man nur diese Balken sieht und sagt, die 18- bis 21-Jährigen haben 24% FDP gewählt, okay, das wundert vielleicht erstmal. Aber dazu, glaube ich, dazu muss man auf jeden Fall mal ein Drittel Luft rauslassen, weil das immer so ist. Das ist nicht speziell in dieser Wahl. Das ist, hat sich, glaube ich, noch ein bisschen verschärft, diese Tendenz. Aber die FDP ist immer stark unter ErstwählerInnen. Und zweitens finde ich, dass vulgär soziopsychologisch erklärt, und da gab es ja dann auch verschiedene Analysen, wenn man einmal drüber nachdenkt, doch sehr verständlich. Denn wer, wenn nicht sehr junge Menschen, sollte an die Versprechen der FDP glauben, die da heißen, Leistung lohnt sich, die Zukunft wird gut, Freiheit ist wichtig und Technologie wird uns retten. Das sind alles Dinge im Umkehrschluss, wenn ich die als junger Mensch nicht glaube, dass zum Beispiel, wenn ich mich anstrenge im Leben, dass ich es weit bringen kann, rein ökonomisch und vom sozialen Status her, wenn ich das nicht glaube, dann habe ich ein Problem, weil ich gehe noch zur Schule, ich gehe in die Ausbildung, ich studiere, ich stehe am Anfang, ich muss mich beweisen, ich muss investieren in ein Leben, und wenn ich denke, dass dieses Investment lohnt sich nicht, dann das ist ja quasi fast schon autoaggressiv in dieser Lebensphase. Und deswegen ist es ja völlig logisch, dass junge Menschen dazu tendieren, und ich glaube, das ist auch gut grundsätzlich, dass sie positiv optimistisch in eine Zukunft schauen wollen, die sie gestalten können und die ihnen etwas zurückgibt und in der sie in Freiheit etwas leisten können, um dann zu gucken, wo sie hinten bei rauskommen. Und deswegen finde ich es überhaupt nicht erstaunlich, dass die sogenannte Meritokratie, deren Vertreterin die FDP ja ist in Deutschland, oder beziehungsweise das Narrativ oder vielleicht auch das Märchen der Meritokratie, Klammer auf, was wir in unserem fantastischen Buch übrigens einmal dekonstruieren, Klammer zu, dass das verfängt bei jungen Menschen. Ja, es hat sogar meine Sympathie, auch wenn es überhaupt nicht meine Partei ist. Und wenn ich nicht glaube, dass das stimmt, was sie erzählt. Aber wenn die es nicht glauben sollen, wer dann? Und die FDP hat zu dem einen großen Thema, was man den jungen Leuten immer so unterschiebt, wo ich auch vorsichtig wäre, ob das bei allen so ist, nämlich die Klimakrise, macht die FDP ein Angebot, was bei dem ich wiederum verstehen kann, dass junge Menschen es gerne glauben wollen, weil sie natürlich in einem hochtechnisierten Zeitalter aufgewachsen sind, weil sie Technologie als oft, glaube ich, als sehr positiv erfahren, auch erfahren müssen, weil sie ja wissen, in den nächsten 30, 40, 50 Jahren in ihrem Leben gibt es noch technologische Entwicklung. Und auch da ist ein Optimismus einfach ein gewisser Selbstschutz. Sie haben vielleicht noch nicht so viele Krisenerfahrungen damit gemacht, die Abgründe noch nicht erlebt. Und natürlich, wenn dann jemand kommt und sagt, naja, wir lösen die Klimakrise mit Technologie, worauf ich jetzt mal das klimapolitische Programm der FDP zusammenschrumpfen würde, das dann zu glauben, finde ich jetzt auch nicht so schwer nachvollziehbar. Auch wenn ich mir da eine andere Haltung wünschen würde, natürlich, weil ich nicht glaube, dass es stimmt. Findest du es skandalös.
Nein, überhaupt nicht.
Diesen
eben
kleinen Walsig.
Überhaupt nicht, weil ich es, wenn man es sozioempathisch oder auf soziologischer Ebene oder demografisch runterbricht, ohne jetzt in ein klischeebehaftetes Denken hineinfallen zu wollen, im Sinne von die Jungen sind so und die älteren Generationen sind so, sondern einfach rein auf soziologischer Ebene hängt natürlich ein neoliberales Denken, was natürlich ein Aufbruchsgedanken und ein Selbstverwirklichungsgedanken in sich trägt, auf politikphilosophischer Ebene sozusagen, hängt natürlich eng zusammen mit der Lebenswelt eines jungen Menschen, der gerade eben auf die Arbeitswelt sozusagen entlassen wird. Und hinzu kommt ja auch eine Sozialisierung innerhalb dieses neoliberalen Dispositivs. Also natürlich ist unsere Bildung, unsere Ausbildung, unser Fortkommen von vornherein geprägt von, du musst dich anstrengen, du musst es schaffen, du musst Ausbildung machen, du musst dich qualifizieren, du musst für den Arbeitsmarkt fertig gemacht werden. Und wenn man dann sagen würde, ja, aber diese eine Partei, die genau diese Aspekte ganz besonders hervorhebt, ist nicht für dich gedacht, weil andere ökonomische oder ideologische Momente hinzukommen, die dem eigentlich widersprechen sollten, dann fände ich das höchst schwierig und auch in dem Moment entmündigend einem jungen Menschen gegenüber, der genau mit diesen Dispositiven eben aufgewachsen und sozialisiert wird von uns und der Gesellschaft. So, und deswegen finde ich das total nachvollziehbar. Und ich muss hier gestehen, ich hatte früher auch, oder ich war, als ich jünger war, war ich auch den Liberalen viel näher, als ich es jetzt bin. Also Aspekte, soziale Aspekte oder Gerechtigkeitsdenken hatte ich im jungen Alter kaum bis gar nicht. Ich war im Gegenteil hoch individualistisch angelegt. Ich war in der Annahme seiend, dass man sich halt anstrengen muss, dass man sich Mühe geben muss, dass man es schon hinkriegt. Und wenn es Widrigkeiten gibt, dass man selber schuld ist an den Widrigkeiten. Das habe ich auch ganz lange gedacht, dass ich, wenn ich Probleme im Leben habe, irgendeine Form von Fehlbehandlung oder sowas, dass das meine Schuld ist und dass ich was daran ändern muss. Und dass ich ein Gefühl für eine Systemik verschiedener Probleme, eine soziologische Globalheit verschiedener gesellschaftlicher Probleme bekommen habe, das kam erst später einfach auch. Mhm. Und deswegen kann ich das total nachvollziehen. Also als junger Mensch kommt ja noch hinzu, es gibt im Grunde, gab es früher noch die Piraten. Das war dann irgendwie eine ernsthafte Alternative für eben eine jüngere Demografie. Und jetzt sind eigentlich nur die Liberalen und die Grünen wirklich attraktiv. Und ja, deswegen.
Ich glaube auch, dass die FDP dahingehend viel richtig gemacht hat im Wahlkampf, weil sie tatsächlich ein gewissermaßen jüngeres, frischeres Auftreten hat als andere Parteien.
Ja.
Weil sie sich, glaube ich, schon auch um das Thema Digitalisierung gekümmert hat. Und weil sie anscheinend doch ganz glaubhaft vermittelt, eine etwas, ja, spritzigere, tatkräftigere Partei zu sein als die anderen.
Ja.
Und das muss man dann auch mal eingestehen. Was ich andererseits interessant fand, auch noch eine kleine Beobachtung, auch was auch schön ist, was gut ist, dass der Bundestag diverser geworden ist. Mhm. Mehr Abgeordnete mit sogenannten Migrationshintergrund denn je. Es gibt tatsächlich, was ja auch wieder interessant ist, dass es dann überhaupt so eine Nachricht ist. Daran merkt man ja mal wieder, wie gleichförmig vieles noch ist. Es gibt die erste schwarze Frau, eine grüne Abgeordnete namens Arvid Tesfayesus. Ich glaube, den Namen kann man sich mal merken, die gesagt hat, sie ist wegen des Attentats in Hanau diesen Schritt gegangen, hat gesagt, wir müssen eine andere Politik gegen Rechtsextremismus machen. Das kommt vor allem auch durch die SPD, was ich sehr schön finde. Der Stimmenzuwachs verteilt sich auch auf viele Menschen mit Migrationshintergrund, bildet aber immer noch nicht die gesellschaftliche Realität ab. Und ich hoffe, dass die Tendenz aber beibehalten bleibt, beziehungsweise dass junge Menschen, die sich das anders wünschen, dementsprechend auch anders wählen in Zukunft.
Ja. Das führt mich zu den drei letzten Fragen. Ich habe gleich drei, Friedemann.
Noch mehr? Noch so viele noch? Sehr gut.
Ich sag dir alle drei, du kannst dir aussuchen, mit welcher du anfangen möchtest.
Ja.
Was halten wir vom AfD-Ergebnis?
Das ist furchtbar und das Schlimmste daran ist, dass wir uns dran gewöhnt haben.
Ja, aber das hat es perfekt zusammengefasst. Okay, mehr brauchen wir auch über die gar nicht mehr sprechen. Was war dein Überraschungsmoment in der Wahl, wenn es denn eines gab?
Bezogen auf Berlin, dass wir dass fast eine Grüne diese Wahl gewonnen hätte. Mhm. Frau Jarasch vor Franziska Giffey. Das hätte ich so nicht gedacht, dass es so knapp wird. Die erste Hochrechnung hat sie ja vorgesehen. Und sollte diese Wahl wirklich neu ausgezählt werden, hat sie, glaube ich, eine realistische Chance. Und das fände ich sehr gut.
Mhm. Bei mir war es, ich hatte den Eindruck, dass Corona die Wahl irgendwie gar nicht beeinflusst hat. Es ist natürlich jetzt sehr schwer, so hermeneutisch abzuleiten. Da müsste man jetzt ganz seltsam irgendwie irgendeinen Algorithmus entwickeln, um das herauszufinden. Aber ich habe das Gefühl, das hat einfach keinerlei Bedeutung mehr für gar nichts.
Du meinst von den Stimmenverteilungen oder vom Prozess?
Ja, auch
ich glaub,
das Gespräch dann am Ende.
Die Frage wäre, was wäre die Konsequenz gewesen, die man hätte ablesen können? Ich glaube, dass die FDP niemals dieses starke Ergebnis eingefahren hätte, wenn sie nicht konsequent von Anfang an sehr kritisch sich als die freiheitlichere Eigenverantwortungsalternative zum vielleicht von manchen Menschen restriktiv wahrgenommenen Regierungsprogramm in Sachen Corona aufgestellt hätte. Mhm. Ich glaube schon, dass das ihnen sehr gut getan hat. Und ich glaube auch, dass tatsächlich die AfD davon profitiert hat und noch profitieren wird, weil sie sich in den letzten Jahren, dadurch, dass das Migrationsthema für sie nicht mehr so gut funktioniert hat, schon eher als die Partei der Klimaleugner und Corona-Leugner versucht hat, zumindest aufzustellen. Vielleicht sind da auch ein paar Prozent hingegangen. Du hast natürlich recht. Es gab keine Abwahl von irgendjemand aufgrund von Corona.
Mhm. Ja.
Das ist natürlich richtig.
Und Gretchenfrage, Jamaika oder Ampel?
Ich bin fest davon überzeugt, dass es eine Ampelkoalition wird. Mhm. Ich bin noch fester davon überzeugt, dass es die bessere Alternative ist. Und ich glaube, das ist, was wir jetzt gerade erleben, dass Jamaika als Alternative noch hochgehalten wird, ist der verzweifelte Versuch, von Seiten der Union im Spiel zu bleiben. Armin Laschet muss es gewissermaßen auch spielen. Ich habe am Anfang über ihn gelästert, aber ich glaube, er hat auch keine andere Wahl. Mhm. Er muss dieses super schlechte Blatt, was er jetzt hat, bis zum Schluss ausreizen. Und er kann das, weil natürlich Grüne und FDP davon profitieren gegenüber der SPD. Sie spielen das Spiel mit. Sie könnten dem auch eine Absage erteilen, aber sie machen es nicht. Insofern sitzen sie alle in einem Boot. Die SPD ist gut beraten und das ist ja der Stil von Olaf Scholz, genau das zu machen, was sie gerade machen, nämlich einfach zu warten.
Ich finde es gar nicht mal so evident, weil aus parteidynamischer Sicht ist es ja so, dass die FDP jetzt gerade eben in einer extrem starken politischen Position ist und sie im Grunde genommen sehr viele Forderungen stellen kann für die Bedingungen dieser Koalition. Und für eine FDP wäre es sinnvoller, sich natürlich mit einer sehr schwachen Union zusammenzufinden, die parteiprogrammatisch ihr näher liegt als natürlich die SPD. Und Christian Lindner hat es auch eben ein paar Mal proklamiert, dass es keine Linksverschiebung geben soll und dass ein paar rote Linien nicht überschritten werden soll. Also er hat schon kommuniziert, den Abstand zu der SPD. Und dementsprechend wäre es zumindest, wenn man das Ganze so ein bisschen wie ein strategisches Schachspiel betrachten würde oder eher machiavellistisch, sinnvoller im Machterhalt für die FDP mit der Union zu koalieren, weil sie auf jeden Fall stärker rausgehen würden. Ideell wäre es natürlich schlauer, von der FDP mit dem Wahlsieger zusammenzukommen.
Ich glaube, was du gesagt hast, ist völlig richtig und genau das hätte was sein können, was Christian Lindner gerade mit den Grünen und später mit der SPD so bespricht und sagt, wir wissen alle, dass wir auch eine sehr gute andere Option haben. Macht mir ein Angebot, was ich nicht ablehnen kann.
Und mit dieser Drucksituation kann man dann natürlich auch den Armin Laschet verstehen, genau, weil die Union extrem unter Druck ist, in irgendeiner Form jetzt sich zu verhalten. Und für Armin Laschet gibt es ja auch, wie gesagt, keinen Rückweg in die Politik. Das ist die letzte Chance. Wenn das vorbei ist, dann ist seine politische Karriere erstmal, sagt man, zu Ende. Das klingt so terminal.
Vorerst beendet, was natürlich ein Oxymoron ist, aber mindestens nachhaltig pausiert. So wie dieser Podcast. Nur für heute, oder?
Nur für heute, genau.
Vielen Dank für eure Geduld, dass ihr gewartet habt, bis wir soweit waren. Ich hoffe, die nächste Folge erscheint dann wieder regulär.
Ja, natürlich.
So ganz versprechen können wir es noch nicht.
Natürlich.
Doch, okay, ja, natürlich. Samira sagt ja, natürlich. Ja. Dann muss es passieren. Bleibt uns gewogen und bleibt cool. Das dauert alles noch ein bisschen.
Ja, das bleibt
genau. Mit der Koalition und so.
Bis zum Bundesfinanzminister Christian Lindner haben wir noch ein bisschen Zeit.
Brace yourself. Brace Lindner yourself. Is coming. Vielleicht reden wir nächstes Mal auch über was ganz anderes als Politik. Wir reden mal wieder über andere Dinge.
Es gibt ja auch noch andere Dinge. Eine fantastische Abwechslung. Ich freue mich jetzt schon drauf. Und wir reden über Worte.
Ja, in diesem Sinne, schöne Woche.
Bis dann. Tschüss.
Du hörst Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira El-Wassil und Friedemann Karik. Piratensender Powerplay ist eine Produktion von Stereotype Media in Kooperation mit Yum Yum, der unsichtbaren Tupperbox für den diskreten Foodie. Du möchtest Yum Yum 2 Wochen lang kostenlos testen? Abonniere diesen Podcast überall und gewinne gutes Korma. Bon Appetit!